sind etwas Schönes. In einigen Ländern sind sie sehr ausführlich. Es entwickelt sich ein ganzes Gespräch. Es wird aber nicht so ernst genommen. Denn was im Gruß erzählt wird über, wie geht es der Frau, wie geht es den Kindern, den Hühnern und so weiter, zum Beispiel in Afrika, dann grüßt man bzw. erzählt man Performer, es geht immer gut. Nachher kommt dann die eigentliche Wahrheit raus. Ob sie ausführlich sind oder einsilbig, wie in Nordamerika manchmal, hi, und dann fertig. Sie können etwas sehr Schönes sein. Manchmal fragen wir, wenn wir grüßen in diesen Zonen, wie geht es? Ja, es geht mir gut, ich bin gesund. Und dann antwortet man, das ist die Hauptsache. Ist die Gesundheit die Hauptsache? In der Tat. Und warum ist die Gesundheit die Hauptsache? Weil Gesundheit mit Leben zu tun hat. Und Leben ist das Wichtigste. Leben ist die Gabe Gottes an uns. Nun haben wir von Gott bekommen körperliches Leben, aber auch, wenn wir seine Kinder sind, geistliches Leben. Und die Hauptsache ist, dass dieses geistliche Leben gedeiht. Geistliche Gesundheit ist etwas sehr Wichtiges. Aber was ist geistliche Gesundheit? Darüber haben wir uns unterhalten, beziehungsweise ich habe mich mit Ihnen darüber unterhalten. Zuerst haben wir gesprochen vom Glauben, das ist der Schlüssel. Da entsteht die Beziehung zu unserem Gott im Himmel, zu unserem Herrn Jesus Christus. Und durch den Glauben wird diese Beziehung des Lebens getragen. Und dann sprach ich von der Liebe. Aber ich war noch nicht ganz fertig gestern Abend mit diesem Thema der Liebe. Ich hatte gesagt, Liebe und Glauben, die gehen Hand in Hand, die gehören zusammen. Wenn Paulus nach dem geistlichen Wohl seiner Glaubenskinder Ausschau hält, dann fragt er, dann denkt er an Glauben und Liebe. Das trifft man immer wieder an in seinen Briefen. Liebe ist mit das Wichtigste. In einem modernen Lied heißt es, Liebe ist das Allerwichtigste. Nun, so steht es eigentlich nicht in 1. Korinther 13 geschrieben. Dort steht eigentlich, Liebe ist das Wichtigere. Das heißt, wichtiger unter den Dreien, Glaube, Hoffnung und Liebe. Liebe ist wichtiger denn Glaube und Hoffnung. Aber Salomo sagt, dass die Weisheit das Wichtigste sei. Denn obwohl Glauben der Schlüssel ist zu der Beziehung zu Gott und Liebe der Inhalt, so ist doch Weisheit das Allumfassende, das es überhaupt gibt in unserer Beziehung zu Gott. Sie oder mit diesem Wort wird alles zum Ausdruck gebracht, die Kenntnis von Gott und dann all die tugendhaften Inhalte. Aber Liebe ist sehr wichtig, denn sie macht in der Tat den Inhalt aus, den Inhalt unserer Beziehung zu unserem Gott. Das ist das, wonach Gott eigentlich fragt. Das war so im Gesetz und das ist so im Evangelium. Und Liebe, habe ich gestern Abend gesagt, sucht die Gegenwart des anderen. Liebe sucht die Gegenwart Gottes. Wer liebt, der betet. Und wer wenig betet, der wird wohl auch wenig geliebt haben. Das Gebetsleben bringt unsere Beziehung zu Gott zum Ausdruck. Liebe zu Gott sucht seine Gegenwart. Liebe will geben. Sie gibt alles, was sie hat. Sie hört nie auf zu geben. Soweit kam ich gestern Abend. Lassen Sie mich heute Morgen Fortsetzung machen. Wie weit wir heute Morgen kommen, weiß ich nicht. Ich bin kein Prophet, nicht einmal über meine eigenen Predigten bzw. Wortausführungen. Ich korrigiere mich, wenn ich Predigt gesagt habe, weil ich nicht viel von Predigten halte. Aber man spricht eben so. Man nennt einen Vortrag oder ein Vortragen eine Predigt. Ich spreche lieber von einem Beitrag, wie immer er auch aussehen mag, ob er 3 Punkte hat oder 10 oder nur ein Besprechen eines Textes ist, wie wenn man erzählen würde. Die Heilige Schrift ist da sehr reich an Formen. Also wir gehen weiter. Liebe zu Gott hat Freude an ihm. Das sagten wir schon beim Glauben, nicht wahr? Der Glaube, wenn er stark ist, führt zur Freude, sogar zum Lachen. Eigentlich ist der Christ, der gelernt hat, Gott zu vertrauen, der einzige Mensch, der ein Recht hat zu lachen. Die Welt hat kein Recht zu lachen. Sie müsste immer traurig sein, solange sie nicht mit Gott versöhnt ist. Nur ein Christ hat ein Recht, gelassen, fröhlich, ungeniert, freudig zu sein, zu lachen. Der Glaube führt zur Freude. Wenn er echt ist, darf er sich freuen über seinen Gott. Aber auch die Liebe führt zur Freude. Die Liebe hat Freude am anderen. Sie sehnt sich nach der Gegenwart Gottes, nach der Gegenwart des geliebten anderen Menschen und hat Freude an ihm. 2 Stellen aus dem Alten Testament, aus den Psalmen und 1 Stelle aus dem Neuen Testament. Psalm 5, Vers 12. In meiner Bibel, die Reihenfolge ist manchmal verschieden, beziehungsweise die Zählung. Psalm 5, Vers 12. Auf jeden Fall der zweitletzte Vers. Aber lass sich freuen alle, die auf dich vertrauen. Da ist die Verbindung zwischen Glauben und Freude. Ewiglich lass sie jubeln und beschirme sie. Und fröhlich sollen sein in dir die, die deinen Namen lieben. Wer den Namen des Herrn liebt, hat Freude an diesem Namen. Wer eine Person des anderen Geschlechts hat lieben gelernt, der hat Freude am Klang des Namens dieser Person, hat Freude an seiner Person. Meine Frau und ich sind jetzt zu zweit da und wir haben jetzt Gelegenheit, die verpassten Flitterwochen nachzuholen. Die Kinder sind jetzt nicht mehr zu Hause. Manchmal haben wir sehr viel zu tun und dann denken wir an andere Dinge. Aber wenn ich so auf und ab gehe im Haus, ich sitze nicht immer. Manchmal gehe ich zur Küche und trinke etwas und dann auf dem Rückweg zu meinem Zimmer schaue ich in das Zimmer meiner Frau und da sitzt sie und sie arbeitet. Und ein Blick, Freude an dem Partner. So ist es mit Gott. Jeden Augenblick dürfen wir aufschauen zu ihm, Herr, ich habe Freude an dir. Eine weitere Stelle, Psalm 27. Psalm 27, Vers 4. Eines bitte ich von Jahwe, das hätte ich gern, dass ich bleiben dürfe im Hause Jahwes mein Leben lang, zu schauen die Lieblichkeit Jahwes und seinen Tempel zu betrachten. Ist das nicht schön? Nun war ja David unterwegs auf der Flucht. Aber er hatte einen Lehrer gehabt, Samuel. Und er hat ihm wahrscheinlich erzählt von diesem Privileg, im Hause Gottes aufwachsen zu dürfen und dort zu dienen. Und David sehnt sich nach so etwas. Aber inzwischen Möchte er eine solche Gemeinschaft mit dem Herrn haben, ob er in einer Höhle ist oder unterwegs auf einem Pfad? Er möchte seinen Gott so kennenlernen, dass jeder Pfad, jede Stunde, jeder Ort zu einem Tempel würde. Und dennoch sehnt er sich nach einem Zuhause. Im Psalm 23 sagt er, eines Tages werde ich zurückkehren, so genauer übersetzt, und werde wohnen im Hause Jahwes, Tage ohne Ende oder auf lange, lange Zeit, wörtlich übersetzt, unübersichtliche Zeit. Schön einmal zu Hause zu sein. Beim Herrn ist man zu Hause. Hier im relativen Sinne, wir dürfen ihn genießen, aber eines Tages werden wir bei ihm zu Hause sein. Und wir freuen uns heute schon darauf. Petrus spricht davon in 1. Petrus 1. Hören wir, was er in Vers 8 sagt. Man wartet nicht auf diesen Tag, man freut sich heute schon. 1. Petrus 1, Vers 8. Welchen ihr, den ihr nicht gesehen habt, Petrus hatte ihn gesehen. Er bezeugt dieses besonders in seinem zweiten Brief, Kapitel 1, was das für ihn bedeutet hat. Aber er weiß, dass seine Leser, die meisten von ihnen, Jesus nicht gesehen haben. Auf welchen oder welchen ihr, den ihr nicht gesehen habt, liebt. Es ist also möglich, eine Person zu lieben, die man noch nicht gesehen hat, wenn die Vorstellung von dieser Person richtig und stark genug ist. Und Anlass zu Vorstellungen über Jesus haben wir in dem Buch, das Jesus beschreibt und uns immer wieder ein Bild von ihm gibt im Wort Gottes. Und anhand dieser Schilderungen machen wir uns ein Bild von Jesus und lieben diesen Jesus. Auf welchen ihr, den ihr jetzt nicht seht, wir haben ihn nicht gesehen und wir sehen ihn jetzt nicht, ihr glaubt aber, ihr vertraut, das ist die Grundlage, das ist der Schlüssel, und auf diesem Boden, auf diesem Grunde darf man lieben. Ihr glaubt aber, noch einmal, auf welchen ihr, den ihr jetzt nicht seht, euch freut, jetzt schon, mit hoher, unaussprechlicher und herrlicher Freude. Ich meine, in einer oder anderen Übersetzung heißt es, auf welchen man sich freuen wird. Nach meinem Dafürachten heißt es im Grundtext jetzt. Natürlich wird man dann Freude haben. Aber Petrus scheint mir festhalten zu wollen, dass man jetzt schon in der Antizipation, das heißt in der Erwartung, jetzt schon, weil man ihn heute schon kennt und heute ihm Vertrauen gelernt hat und heute ihn liebt, jetzt freut man sich an ihm. Haben wir Freude an Jesus? Oder tun wir nur so, als ob? Viele Christen haben gelernt, es lohnt sich zu tun, als ob. Dann sind sie drin, da sind sie dabei. Denn das Angenommensein beim Menschen ist für uns sehr viel wert. Das gehört zum Leben. Nur muss die Motivation richtig sein. Man darf nicht das Angenommensein von Menschen dem Angenommensein von Gott vorziehen. Denn wenn ich nicht bei Gott in Ordnung bin und dann so tue, als ob ich dabei bin, um von Menschen angenommen zu sein, dann wird das nicht tragen. Bei der nächsten Prüfung, beim nächsten Wind der Anfechtung kippen wir um. Oder vielleicht schon, wenn wir aus diesem Haus, aus diesem Saal gehen, wenn wir alleine sind. Es ist wichtig, dass wir mit dem Herrn eine solche Gemeinschaft haben, dass wir ehrlich sagen können, ich habe Freude an Jesus. Nun müssen wir auf der anderen Seite festhalten, dass diese Freude immer Grenzen hat. Sie ist heute noch nicht das, was sie sein könnte, oder was wir haben möchten, dass sie sei. Wir vermissen immer noch etwas. Solange wir hier in diesem Leibe sind, werden wir das Seufzen nicht verlieren. Wir werden immer getrübte Freude haben, wie stark sie auch sein mag. Das wollen wir nicht vergessen. Und wir wollen nicht zu viel erwarten vom Leben mit Christus, bevor wir im Himmel sind. Passen wir auf. Da liegt eine Versuchung. Einige Christen, wohlmeinend oft, versprechen uns hier zu viel. Es ist immer ein Leiden hier. Immer. Immer ein Sterben. Paulus sagt, alle Zeit, überall, ein Tod. Solange ich in diesem Leibe bin. Aber dennoch darf von innen her, wo Jesus wohnt, eine Freude sein, die dieses Seufzen übertönen darf. Es muss auch nicht eine Freude sein, die sinnlich ist, das heißt, die bis in meine Nerven hineinreicht. Es kann eine geistliche Freude sein im Denken über Jesus. So wie wenn man ein Buch liest und man hat Freude daran. Manche Christen möchten ein geistliches Erleben haben, das eigentlich bis ins Seelische hineinreicht und dann bis zu den Nerven und Muskeln geht. Ja. Das kann es geben, dass die Freude am Herrn uns mitreißt. Aber das Leibliche, das Sinnliche ist nicht der eigentliche Ort geistliche Erfahrung mit Jesus Christus. Das ist der Ort, zu dem geistliches Erleben manchmal übersprudelt. Aber das sind nicht kontinuierliche Erlebnisse. Das sind Gegebenheiten, die unregelmäßig vorhanden sein können und nicht garantiert sind. Es ist möglich, wie einer meiner Professoren sagte, lange Zeit, jahrelang gleichsam in einer Wüste zu leben, ohne Zeichen. Und dennoch in Ordnung zu sein. Das ist möglich. Man darf innerlich Freude haben am Herrn. Aber da ist die Frage. Lese ich gern von meinem Herrn? Schlage ich gern sein Wort auf? Höre ich gern, wenn jemand darüber spricht? Oder bin ich verlegen? Das sind Fragen, die an unsere Existenz greifen und dort klären. Aber ein weiteres über die Liebe. Die gesunde Liebe schließt den Bruder, die Schwester in Christus ein. Umfasst unsere Glaubensbrüder, unsere Glaubensgeschwister. In Johannes 13 lesen wir ein Wort von Jesus in Vers 34. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Dieser Vers wird manchmal missverstanden. Die Liebe ist nicht immer sichtbar. Aber wenn sie sichtbar ist, kann man erkennen, dass hier ein Christ ist. Es handelt sich hier auch um eine Liebe, die nirgendswo zu finden ist, als nur auf einer bestimmten Insel, die heißt Gemeinde Jesu. Nur Christen kennen diese Liebe, obwohl alle Welt von einer Liebe singen mag. Sonst wäre sie nicht ein Kennzeichen von Jüngerschaft. Aber nicht jeder sieht diese Liebe. Sie ist manchmal so schwach und so krank, dass sie nicht zur Manifestation kommt, zur Sichtbarkeit gelangt. Und dann natürlich können wir einen Christen haben, der krank ist, aber man sieht nicht, dass er Christ ist. Jesus will nicht sagen, dass alle Christen zu sehen sind an ihrer Liebe. Er sagt nur, wenn geliebt wird, dann ist die Möglichkeit da, zu erkennen, dass es sich um Christen, um Jünger Jesu handelt. Aber das ist das Wünschenswerte. Das Wünschenswerte ist, dass die Liebe gesund ist, dass sie gepflegt wird, und zwar sichtbar, so dass man das sehen kann. Nicht tun wir das, um gesehen zu werden. Nicht so. Wir tun das, weil wir einfach lieben. Und weil wir lieben sollen, auch aus Pflicht kann man lieben. Liebe kann schon befohlen werden. Aber nicht, damit wir gesehen werden, damit wir so tun, als ob. Epheser 4, 1 bis 3. Da beginnt der zweite Teil dieses schönen Briefchens. Im zweiten Teil beginnt Paulus auszuführen, wie das aussieht, wenn die Privilegien, mit denen wir so beschenkt worden sind in Christus, wovon die ersten drei Kapitel sprechen, wenn die sich auswirken dürfen in unserem Leben. Jetzt kommen die Imperative, nachdem die Indikative in den ersten drei Kapiteln beschrieben wurden. Jetzt wird aufgerufen, nachdem erzählt war, was wir haben in Christus. Ich rufe euch also auf. Ich, der Gefangene im Herrn. Paulus weiß, dass seine Wege, die in eine Gefangenschaft führten, von Gott waren und nicht ein Unfall damals in Jerusalem, als er festgenommen wurde. Das war nicht ein Zufall, das war eine Führung Gottes. Und auch wenn er Gefangener Roms ist, er ist eigentlich ein Gefangener des Herrn in dieser Situation. Im Herrn, in ihm ist das geschehen. Ich rufe euch also auf, in einer Weise zu leben oder euer Leben zu führen, die würdig ist. Das griechische Wort für würdig, das deutsche Wort übersetzt es nicht ganz richtig, aber es ist vielleicht das beste Wort, das wir haben. Es gibt noch ein anderes deutsches Wort, das wir gern gebrauchen können hier, und das ist entsprechen. Das griechische Wort erinnert an eine Waage. Legt man etwas in die eine Schale, dann geht die andere Seite hoch. Und wenn wir jetzt die Waagerechte wünschen, dann müssen wir etwas in die andere Schale legen, sodass das Gewicht dem anderen Gewicht entspricht. Und so ist die eine Seite der anderen Seite würdig geworden, sagt der Grieche. Wir sind beschenkt worden in Christus. Nun soll unser Leben diesem Geschenktsein entsprechen. Soll sich die Waage halten. Jetzt soll das zu sehen sein, es soll zur Auswirkung gelangen. Ich bitte euch oder rufe euch auf, so wörtlich, in einer Weise zu leben, die dem Ruf Gottes entspricht, dem Ruf, mit dem ihr gerufen wurdet. Und wie ist dieses Leben? Wieder sehen wir, dass es sich um die Liebe handelt. Zuerst spricht er von Demut und Sanftmut, mit aller Demut und Sanftmut, denn diese charakterisieren die Liebe. Die Liebe ist nicht schroff. Die Liebe ist sanftmütig. Sie ist nicht hochtrabend. Sie ist demütig. Das kommt aus 1. Korinther 13, nicht wahr? Die Liebe gebärt sich nicht unanständig. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut. Obwohl Langmut nicht den Silben nach dieses bedeutet, können wir aber sagen, Langmut heißt langen Mut haben oder lange Mut haben. Langmut, wobei ihr einander in Liebe ertragt und euch befleißigt, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Kein Christ ist vollkommen. Kein Christ ist sündlos. Das wird hier vorausgesetzt, wenn Paulus sagt, dass jeder Christ den anderen zu ertragen hat. Es ist immer etwas da, das uns unangenehm sein wird. Und dann haben wir, Petrus sagt, die Augen zuzuhalten oder eine Decke davor zu tun. Was heißt das? Das heißt nicht gesehen haben, sondern das heißt vergeben. Wenn wir ertragen, dann hören wir nicht auf, unseren Gerechtigkeitssinn zu pflegen. Oder wir verleugnen unseren Gerechtigkeitssinn nicht. Wir wissen, was Sünde ist. Manchmal allerdings ist dieses Gefühl des Unangenehmen nicht da aufgrund dessen, dass der andere unangenehm ist, sondern dass ich fleischlich bin und das nicht ertragen kann. Der andere ist durchaus in Ordnung, nur ich bin so gelagert, veranlagt, dass ich das nicht mag. Die Schuld liegt an mir. Aber jetzt vorausgesetzt, dass wir in Ordnung sind und der andere nicht in Ordnung ist, noch nicht so weit ist, dann haben wir dort nicht so zu tun, als ob das nicht Sünde wäre, sondern wir haben zu vergeben und zu tragen und ihn anzunehmen als jemanden, der von Jesus neu gemacht worden ist, der bereits im Bilde Gottes neu geschaffen wurde, der von Jesus Christus angenommen wurde, für den Jesus starb. Das ist eine Hilfe, wenn man dem anderen begegnet. Sich immer wieder zu sagen, da ist jemand, für den Jesus sein Leben gab. Er ist unvollkommen, aber Jesus liebt ihn und gab sein Leben für ihn. Das hilft, zu ertragen. Der Wandel des Christen, das Leben des Christen, soll gekennzeichnet sein von Liebe, die trägt und erträgt. Und dabei soll man sich befleißigen, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Nun, sehr oft ist schon aufgrund dieses Verses hervorgehoben, dass die Einheit nicht erst von uns zu erstellen ist, sondern schon da ist. Das stimmt. Wir sollen sie bewahren. Die Einheit des Geistes ist da. Warum? Weil alle Kinder Gottes im Heiligen Geiste wohnen. Er ist ihr Wohnort. Und zweitens, weil der Heilige Geist in allen Gotteskindern wohnt. Das bildet, diese zwei Tatsachen bilden eine Einheit. Und jetzt soll diese Einheit praktisch im Erleben bewahrt bleiben, in den Beziehungen, in einem Band des Friedens. Das heißt, diese Liebe, diese Einheit soll gekennzeichnet sein von Frieden. Wir sollen nicht zanken. Wir sollen einander nicht Vorwürfe machen, Vorhaltungen machen. Wir sollen in Frieden, auch im Denken, im Frieden miteinander leben. Im Denken beginnt es, bevor wir anfangen zu sprechen. Eine weitere Stelle, Kolosser 3. Kolosser 3, Verse 12 bis 14. Es sei also von euch als Erwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, angezogen. Was? Paulus vergleicht das Wesen unseres Herrn Jesus, die Christusähnlichkeit, mit einem Kleid, das Stück für Stück angezogen werden soll. Nun haben wir Christus angezogen bei der Bekehrung. Paulus vergleicht das Wesen unseres Herrn Jesus, die Christusähnlichkeit, mit einem Kleid, das Stück für Stück angezogen werden soll. Nun haben wir Christus angezogen bei der Bekehrung, aber diese Kleider müssen angezogen bleiben. Wir sollen sie nicht ausziehen. Wenn wir sie ausgezogen haben, wenn wir an irgendeiner Stelle nicht so sind wie Jesus, dann muss dort wieder neu angezogen werden. Es sei also angezogen, so eher im Grundtext. herzliches Erbarmen, wenn der alttestamentliche Gedanke hier im Hintergrund ist und mitschwingt, dann wird das wohl heißen, dass wir bereit sein, uns herabzuneigen zum anderen in seiner Not, in seiner Lage, erbarmen. Die Not mit ihm teilen, herzlich, das heißt von innen, mit der ganzen Person, nicht Halbperson, ganzheitlich sich erbarmen um den anderen. Freundlichkeit. Einander ertragend, da haben wir es wieder. Und euch gegenseitig in gnädiger Weise vergebend. Es gibt zwei Wörter, die gebraucht werden im Griechischen für vergeben. Das eine heißt aphemi. Und das bedeutet eigentlich entlassen. Wenn man jemanden entlässt aus dem Hause, dann vergibt man ihn. Und so, das tun wir, wenn wir Sünden vergeben. Wir lassen sie los oder wir lassen den Bruder fahren. Das Wort, das hier gebraucht wird an dieser Stelle, ist ein anderes. Das heißt genauer begnadigen oder in Gnade vergeben. Gnädig sein, lieben und liebend gnädig sein. Gnädig, liebend sein. In gnädiger Weise vergebend, wenn jemand eine Klage hat gegen einen. Haben Sie eine Klage gegen einen anderen Christen? Hätten Sie etwas, das Sie anklagen könnten, sogar möchten, aber Sie wagen es nicht? Seien Sie realistisch. Diese Tatsache, wenn es so eine Tatsache gibt, muss nicht bei Ihnen Schuld sein. Seien wir einmal ehrlich, ganz nüchtern. Kommen wir einmal zur Ruhe, was die zwischenmenschlichen Beziehungen sind. Das gibt es, dass ein anderer gegen mich gesündigt hat. Und mein Gerechtigkeitssinn sagt mir, vom Wort Gottes weiß ich, das ist nicht richtig. Die Frage ist natürlich, wie reagiere ich darauf? Aber lassen wir das hier zunächst einmal. Paulus spricht hier nicht vom Fleischlichen. Er sagt nur, wenn jemand eine Klage gegen einen anderen hat, was dann? Dann sollen wir vergeben. Wenn es das gibt, dass wir zu klagen hätten, dann sollen wir nicht klagen, anklagen, in uns selbst. Können Sie reflektieren? Wissen Sie, was reflektieren heißt? Sie wissen, was ein Reflektor ist, ja? Am Fahrrad, am Auto. Spiegelt das Licht wieder. Gibt kein Licht von sich, aber spiegelt Licht wieder. Ein Spiegel. Wenn wir reflektiv denken, dann halten wir einmal inne und leben nicht zu schnell weiter und sehen die Dinge auf der Oberfläche, sondern wir fangen einmal an, wieder zu spiegeln. Was steckt dahinter? Was bedeutet das? Ja? Wenn wir jetzt merken, wir haben etwas gegen einen, dann sollen wir vorsichtig sein und nicht jetzt anklagen. Manchmal, wenn wir vor dem Spiegel stehen oder irgendwo uns aufhalten und ein paar Minuten ruhig sind, dann kommen so Gedanken und dann fängt so ein Gespräch an, wenn wir etwas gegen einen haben. Ja, ja, das ist nicht richtig. Das zieht so an innerlich, nicht wahr? Wenn das der Fall ist, dann müssen wir an so ein Wort denken. Aber wenn wir an so ein Wort denken wollen, dann müssen wir dieses Wort gelesen haben. Und zwar so oft, dass es wieder in Gedanken hochkommen kann. Und zwar zur richtigen Zeit. Ich hoffe, dieses Wort haftet für die nächste Woche. Wenn jemand eine Klage hat, dann nicht anklagen innerlich, auch natürlich nicht verbal, sondern dann vergeben, loslassen, aphemi, und in Gnade vergeben, ihm es schenken. Das ist, was das heißt, schenken. Kannst es haben, ich halte es dir nicht vor. So handelt die Liebe. Doppelpunkt. So wie Christus euch in gnädiger Weise vergab, das heißt, euch eure Schuld schenkte, so tut auch ihr es. Über dieses alles zieht an die Liebe, welche das Band der Vollkommenheit ist. Und 1. Petrus 4, Verse 8 bis 10. 1. Petrus 4, Verse 8 bis 10. Mit diesen Versen will ich schließen. Wenn man diesen Text liest, sollte man eigentlich Vers 7 gelesen haben und mit einbeziehen, denn er liefert den Rahmen. Aber wir wollen uns jetzt auf das Thema Liebe konzentrieren. Dazu genügt Vers 8 und weiter. Dabei, bei dem, was man in Vers 7 befohlen wird, habt vor allem zu euch untereinander innige, das heißt wörtlich sich ausstreckende Liebe. Liebe, die sich ausstreckt zum anderen, zu seiner Gegenwart. Und jetzt kommt eine kurze Klammer, der Rest von Vers 8 ist eine Klammer, weil Liebe eine Menge von Sünden verdecken wird. Da ist die Stelle, auf die ich mich vorhin bezog. Verdecken heißt, bin dem einmal nachgegangen, heißt nicht so tun, als ob nicht gesündigt wurde, den Gerechtigkeitssinn verletzen, sondern verdecken heißt vergeben, eine Haltung der Vergebung einnehmen, es ihm nicht vorhalten. Die Liebe ist imstande, eine Menge von Sünden loszulassen, zu vergeben. Welch eine Macht! Aber die Liebe ist ja Jesus. Gott ist die Liebe. Und er macht das möglich. Klammer zu, Vers 9 setzt Vers 8a fort. Vers 9 beginnt nicht mit einem neuen Satz. Damit wir den Zusammenhang mitkriegen, lese ich noch einmal. Dabei habt vor allem Liebe wie? Als die gastfreundlich gegeneinander sind. Vers 9 und 10 bringen zum Ausdruck die Art der Liebe, von der in 8a die Rede ist. Oder in welchen Rollen oder in welchen Umständen diese Liebe offenbart werden soll, geübt werden soll. Als die gastfreundlich gegeneinander sind, ohne Murren. Und wobei jeder, so wie er eine Gnadengabe empfing, euch damit dient, wie ein guter Haushalter und so weiter. Liebe dient. Natürlich, sagt Petrus andeutungsweise, mit dem Auge zuerst auf Gott gerichtet. Ich bin sein Haushalter und werde mich ihm gegenüber zu verantworten haben. Aber in diesem Zeichen liebe ich meinen Bruder, strecke mich nach ihm aus, und bin bereit, ihm zu dienen, mit der Fähigkeit, die Gott mir gab. Und der eine, sagt Petrus weiter, der kann das eher mit dem Munde, da liegt seine Begabung, ob zwischen unter vier Augen oder in der Öffentlichkeit. Und der andere, der tut das eben mit der Hand. Der dient mit Dienen. Aber wie immer auch, Dienst mit Gnadengabe muss immer in der Liebe geschehen. Und diese Liebe, wenn sie gesund ist, sieht dann so aus. Wollen wir beten, dass der Herr uns gesunde Liebe gibt, die vergibt und gibt und dient. Und dann in allem ihm die Ehre gibt, der die Liebe ist und uns so geliebt und beschenkt hat.